Hallo zu meinem Podcast Einfach Recht, Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. In dieser Folge spreche ich, wie ich das letzte Woche schon angekündigt habe, über ein brandaktuelles Urteil und hier rund um die Maske und die Covid-Arbeitsschutzverordnung. In der letzten Folge vom 4.7.2021 habe ich dir die Änderung ab dem 1. Juli diesen Jahres erklärt. Besonders die Lockerungen führen zu Irrtümern, die für die Parteien des Arbeitsverhältnisses, also Unternehmen als auch Mitarbeiter, sehr teuer werden können. Die größten Fehler wirst du vermeiden können, wenn du dir diese Folge bis zum Schluss anhörst. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Sandro Wulff. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Gestalten ist besser als streiten. So lautet mein Motto. Damit du sicher gestalten kannst, musst du nicht nur die Gesetze kennen, sondern insbesondere im Arbeitsrecht die aktuellen und geltenden Urteile. Das ist extrem zeitaufwendig und deshalb gibt es Menschen wie mich, ja, und meine Mitarbeiter, mein Team, die das mit Leidenschaft tun und dir die Sicherheit geben, die du brauchst. Ist das Gestalten nicht mehr möglich? Nutzen wir unser Wissen, um dich bei einem Streit erfolgreich zu begleiten. Der Streit für einen Arbeitgeber war im Raum Köln nicht mehr zu vermeiden, sodass er zur Durchsetzung der Interessen, ja, beide Parteien eines Urteils des Arbeitsgerichts Köln bedurften. Das Urteil wurde vor wenigen Tagen im Monat Juli verkündet. Was war passiert? Der Arbeitgeber hatte auf der Grundlage seiner Gefährdungsbeurteilung und seines Hygienekonzeptes unter Beachtung der SARS-CoV-Arbeitsschutzverordnung den Mitarbeitern aufgetragen, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Ein Mitarbeiter, der als Techniker auch im Außendienst arbeitete, lehnte das Tragen eines solchen Schutzes, den ich jetzt der Einfachheit halber einfach mal mit Maske bezeichne, ab. Ja, der Arbeitgeber mahnte den Mitarbeiter dafür ab und drohte ihm bei einem weiteren Verstoß mit der fristlosen Kündigung. Der Mitarbeiter dachte, okay, gehe ich zum Arzt und legte daraufhin dem Arbeitgeber ein ärztliches Attest vor. Dieses war überschrieben mit Rotzlappenbefreiung und es war auf einem Blankopapier ausgestellt. Der Arbeitgeber erkannte das Attest nicht an, er forderte den Mitarbeiter erneut auf, die Maske zu tragen und seine Arbeitsaufgaben wahrzunehmen. Das lehnte der Mitarbeiter ab und der Arbeitgeber kündigte ihn daraufhin fristlos. Gegen diese Kündigung legte der Mitarbeiter die Kündigungsschutzklage vor dem Arbeitsgericht ein. Ja, eine Einigung kam zwischen den Parteien nicht zustande und im Ergebnis musste das Gericht mit Urteil entscheiden. Die Frage, die sich das Gericht und somit jetzt auch wir uns stellen, ist diese Kündigung wirksam? Du hast die vorhergehende Folge gehört von mir, dann wirst du diese Frage beantworten können. Und du wirst relativ schnell sagen, na klar, diese fristlose Kündigung dürfte wohl wirksam sein. Ist das wirklich so? Die Verweigerung, die Maske zu tragen, als auch die Weigerung, die Arbeit mit der Maske zu erbringen, das ist ein Verstoß gegen die Anordnung des Arbeitgebers. Der Arbeitgeber kann im Rahmen seines Direktionsrechts und unter Verweisung auf seine Gefährdungsbeurteilung und die dann dort festgelegten Maßnahmen das Tragen der Maske verlangen. Durch die Abmahnungen ist dem Arbeitnehmer aufgezeigt worden, dass der Arbeitgeber in diesem Nichtbefolgen seiner Anordnung eine schwerwiegende Pflichtverletzung sieht. Er hat deutlich gemacht, dass er bei weiteren gleichartigen Verstößen kündigen wird. Der Arbeitnehmer wusste somit, was ihn erwartet, wenn er gegen die Anordnung des Arbeitgebers verstößt. Er musste dann mit einer Kündigung rechnen. An dieser Stelle war vom Gericht im Rahmen der Verhältnismäßigkeit abzuwägen, ob es ein milderes Mittel als diese fristlose Kündigung für den Arbeitgeber gab. Was hätte das sein können? Tja, die Abmahnung war bereits ausgesprochen und jetzt höre ich schon den einen oder anderen sagen, naja, aber eine Abmahnung reicht ja nicht aus. Da muss ich dir widersprechen. Entgegen weitgehender Annahmen bedarf es nicht zwei oder drei Abmahnungen, bevor man dann eine verhaltensbedingte, fristlose oder fristgemäße Kündigung aussprechen kann. Hier kann eine Abmahnung durchaus reichen, wenn in dem engen zeitlichen Verlauf erkennbar ist, dass es auch bei weiteren Abmahnungen keine Verhaltensänderung geben würde und dass dem Mitarbeiter klar ist, dass er hier gegen den Willen des Arbeitgebers handelt. Also eine Abmahnung ist ausreichend, eine zweite bedarf es nicht. Gut, gibt es weitere mildere Mittel? Ja, die Freistellung ohne Vergütung käme in Betracht. Dann hat der Mitarbeiter kein Geld, aber der Arbeitgeber hat auch keine Lohnkosten. Nur das Arbeitsverhältnis läuft dann irgendwie ruhend weiter. Das Problem ist aber, wenn mehrere Mitarbeiter sich so verhalten würden, wie hier der Mitarbeiter, der schon die Abmahnung bekommen hat und dann eben auch die fristlose Kündigung, dass das im Unternehmen weitgehende Auswirkungen hat. Sprich, das Unternehmen, sprich der Betrieb, kann vielleicht dann seine Arbeitsleistung nicht mehr erbringen. Der Arbeitsablauf wird gestört, der Produktionsablauf oder das Ausliefern oder die Dienstleistung. Somit ist mit einer solchen Maßnahme dann eben auch eine Störung für das gesamte Unternehmen als auch weitere Mitarbeiter verbunden. Deswegen ist das von dem Arbeitgeber oder ist es dem Arbeitgeber gegenüber nicht zumutbar, dass er dann hier eine Freistellung ausspricht, auch ohne Vorzahlung der Vergütung. Das löst das Problem im Unternehmen ja nicht. Was gibt es an weiteren milderen Mitteln? Statt der fristlosen Kündigung hätte der Arbeitgeber eine fristgemäße Kündigung, also sprich unter Einhaltung der Kündigungsfrist, aussprechen können. Ich denke, hier würden die meisten Arbeitsgerichte durchaus überlegen und müssten genau abwägen. Bei der Abwägung wäre zu berücksichtigen, wie lange würde denn unter Berücksichtigung der ordentlichen Kündigungsfrist das Arbeitsverhältnis noch aufrechtzuerhalten sein? Was ist vielleicht noch an Urlaubsansprüchen? Welche wirtschaftlichen Belastungen entstehen bei den Parteien, insbesondere beim Arbeitgeber? Nehmen wir mal ein Beispiel. Der Mitarbeiter ist da sehr lange beschäftigt. Und jetzt wäre eine Kündigungsfrist bei einer ordentlichen Kündigungsfrist 6 Monate. Das würde sich mit einer halben Jahresbruttovergütung schon erheblich auswirken. Und da der Pflichtenverstoß aus der Sphäre des Mitarbeiters kommt und der es hätte ja auch beeinflussen können, da würde dann das Gericht sagen, nee, also so lange muss der Arbeitgeber jetzt nicht noch weiter vergüten und den Mitarbeiter in irgendeiner Art und Weise im Arbeitsverhältnis halten. Die fristlose Kündigung ist wirksam. Ergebnis? Fristlose Kündigung steht. Aufmerksame Zuhörer werden jetzt sagen, stopp mal, da war doch ein ärztliches Attest. Stimmt. Ein wirksames ärztliches Attest hätte zur Folge, dass der Mitarbeiter keine Maske tragen kann. Dann wäre es kein Verstoß gegen die Vorgaben des Arbeitgebers. Ohne Verstoß kein Fehlverhalten und ohne Fehlverhalten keine verhaltensbedingte Kündigung. In unserem Fall hat das Arbeitsgericht, und ich meine durchaus zu Recht, entschieden, dass sowohl die Überschrift als auch das Blankoschreiben nicht als ernstzunehmendes Attest berücksichtigt werden kann. Allein mit dieser Überschrift Rotzlappenbefreiung. Schon, also auf die Idee muss man erstmal kommen. Steht zu befürchten, dass der Unterzeichner des Schriftstücks keine ernsthafte Untersuchung und Auseinandersetzung mit dem Thema realisiert hat. Es gab auch aus diesem Attest heraus keine konkreten nachvollziehbaren Angaben in dem Schreiben. Und somit bestehen Zweifel an der Ernsthaftigkeit. Ja, das Ergebnis, das sogenannte Attest ist nicht zu berücksichtigen. Die Kündigung ist wirksam. Diese Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Mal schauen, ob das Landesarbeitsgericht angerufen wird. Ich habe jedoch keine Zweifel, dass das Landesarbeitsgericht dieses Urteil bestätigen wird. Würde diese Kündigung und das Urteil auch mit den geltenden Änderungen ab dem 1. Juli diesen Jahres, also 2021, wirksam sein? Denn das Urteil basiert ja noch auf den alten Regelungen. Hat der Arbeitgeber das berücksichtigt, was ich in der Folge, also in der letzten Woche ausgeführt habe, dann denke ich, und er hat das alles richtig gemacht, dann hätte die Kündigung weiterhin Bestand, sprich, das Arbeitsgericht würde auch dann zu der Bewertung und Beurteilung kommen, das Arbeitsverhältnis hat sein Ende gefunden durch die wirksame Kündigung. Hat er seine Gefährdungsbeurteilung nicht überarbeitet und den Mitarbeitern zugänglich gemacht, dann geht er ein hohes Risiko ein. Denn dann könnte es an der notwendigen Rechtsgrundlage für diese Kündigung fehlen und dann wäre die Kündigung unwirksam. Unwirksame Kündigungen werden immer teuer korrigiert. Dies geschieht ja zum einen durch das Anbieten hoher Abfindungen oder eben der Weiterbeschäftigung. Ja. Hohe Abfindungen sind klar. Man sagt, oh Mensch, die Kündigung soll seinen Bestand haben, aber ich zahle dir für den Verlust des Arbeitsplatzes eine Abfindungssumme, die dann zwischen den Parteien zu verhandeln ist. Und wie er sich oder wie der Mitarbeiter hier letztendlich dann seine Abfindung verhandeln kann, das orientiert sich an dem sogenannten Annahmeverzugslohn. Ja, und das ist damit verbunden, dass der Arbeitgeber, wenn er hier die Kündigung nicht halten kann, den Mitarbeiter weiter beschäftigen muss. Das hat nicht nur was mit einem, ja, bei den meisten Arbeitgebern mit einem sogenannten Gesichtsverlust verbunden, also zu tun. Zugleich muss die gesamte Zeit dem Mitarbeiter ja vergütet werden, obwohl er nicht gearbeitet hat. Ne? Also ab Ausspruch der Kündigung, Wirksamkeit der fristlosen Kündigung bis zur Entscheidung des Gerichts, nö, die Kündigung ist unwirksam, vergehen ja schnell mal 1 bis 2 Jahre durch die Instanzen. Und dann ist eben unter dem Stichwort Annahmeverzugslohn im Durchschnitt pro unwirksamer Kündigung für den Arbeitgeber ein Schaden nicht selten in Höhe von über 100.000 Euro entstanden. Daran gekoppelt werden dann die Abfindungssummen verhandelt. Und da sieht man, das Ganze kann sehr teuer werden. Jeder, der bisher seine Gefährdungsbeurteilung noch nicht überarbeitet hat oder erstellt hat, sollte spätestens jetzt unruhig werden. Das auch deswegen, weil bei einer Kontrolle behördlicherseits, bei Feststellen einer fehlenden Gefährdungsbeurteilung, Geldbußen von 30.000 Euro keine Seltenheit sind. Das habe ich und mein Team bei der Begleitung von Mandanten, wenn die zu spät gekommen sind, durchaus feststellen müssen. Wir sind am Schluss dieser Folge. Abwarten ist keine Lösung, gestalten ist besser als streiten. Du brauchst Unterstützung bei der Gestaltung, Prüfung oder Durchsetzung deiner Interessen? Schreibe mir unter sandro.wulff@kanzlei-wulff.de oder schau auf unsere Homepage unter www.kanzlei-wulff.de. Du erreichst mich dort, aber auch unter den Shownotes, also diesen Notizen zu diesem Podcast und dort niedergeschriebenen Links. Ja, du kannst auch anderen Menschen und mir helfen, wenn du diesen Podcast, diese Folge teilst. Gern bewerte diese, auch andere Folgen bei iTunes oder deiner Plattform, wenn das dort möglich ist. Damit erreiche ich noch mehr Menschen mit meinen Tipps. Ich danke dir und zugleich motivierst du mich damit, dir jede Woche eine neue Folge zu schenken. Wir hören uns nächste Woche. Abonniere dazu diesen Podcast und du bekommst automatisch die nächste Folge ausgeliefert, wenn es dann wieder heißt: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Einfach Recht. Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Bis dahin, dein Sandro Wulff, Fachanwalt und Experte in den Fragen rund ums Arbeitsrecht.